Die Frage, wie weit der Staat das Gewaltmonopol innehat und wo die grundlegenden Bürgerrechte ein Ende haben, das war zumindest bis zum Kriegsende klar geregelt. Der Staat, die Militärführung hatte das Gewaltmonopol. Das habe sich nach 1918 doch gewandelt, sagt Helmut Konrad, Professor für Geschichte an der Universität Graz.
Es ist evident, dass die junge Republik nicht über das staatliche Gewaltmonopol verfügte. Ganze Truppenkörper, die von der Front ins Land zurückströmten, gaben ihre Waffen nicht ab. Sahen Sie doch im neuen Heeresminister einen wörtliches Zitat aus mehr als einem Dokument, einen jüdischen Bolschewisten. In der Steiermark etwa wurden sogar Flugzeuge privat einbehalten. Die Waffen dienten vor allem dazu, regional mit Heimatwehren die Ortschaften vor zumindest befürchteten Plünderungen zu bewahren und vor allem eine genauso befürchtete rote Gefahr abzuwehren. Und es waren auch diese Waffen, die letztlich die Heimatwehren zum Machtfaktor Heimwehren in der Geschichte der Republik werden ließen. Es ist natürlich auch zu sagen, dass die Herkunft der Waffen des Republikanischen Schutzbunds auch nicht im Einzelfall und genau dokumentiert sind. Der Republikanische Schutzbund, der ja auch immerhin dann 80.000 Mann organisiert, ich will nicht sagen unter Waffen, aber organisiert hatte, die Heimwehren 100.000 Mann, sodass diese 180.000 Mann Privatarmeen den 30.000 Mann Bundesheer gegenüberstehen, was also zeigt, das Gewaltmonopol des Staates ist weg und man kann ja die Gewalt in der Republik Österreich genau nachvollziehen.
Ein Ergebnis des Ersten Weltkrieges war es, dass Gewalt und Brutalität sich in der Gesellschaft verankert hatten, zumindest mehr Akzeptanz fanden als vor dem Krieg.
Lutz Musner hat die Brutalisierung, die Akzeptanz der Gewaltanwendung am Beispiel der Isonzo-Front gezeigt, wo aus den Schützengräben die Fasci, die Combattimento auf der einen und die Heimwehren auf der anderen Seite entstiegen. Der Krieg und die Erfahrung in den Schützengräben, in den männerbündischen Strukturen und in der überlebensnotwendigen gebückten Haltung, vor allem im Isonzo, durch die niedrigen Schützengräben, hatte die jungen Männer deformiert und deren Bereitschaft zur Gewaltanwendung auch außerhalb des Schützengrabens mit einer sehr niedrigen Hemmschwelle versehen.
Neben der Brutalisierung der Gesellschaft und dem Verlust des Gewaltmonopols des Staates gab es noch zahlreiche weitere Gründe, warum die Gewalt im Spätherbst 1918 weiterlebte, so Helmut Konrad. Etwa die Angst vor Revolutionen, wie sie in Russland stattgefunden hatte, beziehungsweise gerade im Gang war. Und die Gegenstrategien. Oder die Suche nach nationaler Selbstbehauptung und Identitätssuche in den Nachfolgestaaten der Monarchie. Auch die Infragestellung der neuen Staatsgrenzen. Stichworte Burgenland, Kärnten. Auch hier kam es zu massiver Gewaltanwendung. Und schließlich das soziale und wirtschaftliche Elend, das der Krieg hinterließ, das den Sprengstoff lieferte für zahlreiche Konflikte in der Nachkriegszeit. Hunger und Not als ein Motor von Gewalt. Ein Beispiel, die Stadt Steyr in Oberösterreich.
Exemplarisch sei hier der 9. und 10. Januar 1919 in Steyr erwähnt. Zitat: Die Demonstranten versuchten, das Rathaus zu stürmen, schlugen die Fensterscheiben der katholischen Druckerei ein und waren von den sozialdemokratischen Funktionären nicht daran zu hindern, dass sie den Pfarrhof plünderten und seine Vorratskammer ausräumten. Am nächsten Tag war ein bischöflicher Gutshof in der Nähe Steyrs das Ziel der Plünderer. Als die Gendarmerie und die Volkswehr dorthin beordert wurden, gingen letztere zu den Arbeitern über. Es kam zwischen den Gendarmen und der Volkswehr und den Plünderern zu einer Schießerei, während der ein Gendarm und ein Arbeiter tödlich getroffen wurden. Zwei Tage später verhinderte in derselben Gegend eine Maschinengewehrabteilung der Volkswehr die Plünderung eines anderen bischöflichen Meierhofs. Das ist also rein die physische Gewalt, die aus Hunger und Verzweiflung kommt.
Also, die Gewalt war auch nach Kriegsende allgegenwärtig. Der Erste Weltkrieg hat allein an der Front insgesamt 10 Millionen Tote gefordert. Die Zahl der körperlich und psychisch Verwundeten lag bei etwa 20 Millionen. Spuren der Vernichtung waren überall zu finden. Im hochalpinen Gebiet, in den Tiefebenen, im Wüstensand, im Meer oder eben in den Städten. Helmut Konrad, auf den Tagungstitel Stadt und Gewalt verweisend.
Eine kurze Schlussbemerkung. Das Kontinuum der Gewalt war nicht nur ein urbanes Phänomen, aber es war stets eine Verdichtungszone, die Gewalt beschleunigte oder überhaupt erst möglich machte. Man brauchte Eisenbahnen, um in größeren Mengen vorrücken zu können. Man brauchte die Straßen als Verkehrswege. Ballungsräume waren daher die Laboratorien der Gewalt, deren Ausmaß bis heute eigentlich unterschätzt wird.